Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen, hier zum Podcast Nummer 227 von eurem lieblingswöchentlichen Futsal-Podcast aus Deutschland und der Welt, beziehungsweise über Deutschland und die Welt. Mr. Futsal 2x20 netto hier, euer Futsal-Economist hier auf der Seite, Daniel Weimer, und euer Philosoph für die kritisch-rationalen Reflexionen des Ökonomen, Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, unser Futsal-Philosoph, ich grüße dich.
Hi Daniel, hallo zusammen an alle, die mal wieder reinschalten hier im Sommerloch, welches wir jetzt füllen, so langsam wieder. Wobei, so viele Themen haben wir heute vielleicht gar nicht, aber bald haben wir wieder was. Ich bin mir ganz sicher, denn jetzt, Daniel, demnächst werden wir entsprechend mit dem Bundesliga-Verein kommunizieren, damit wir hier ein bisschen Content für die Bundesliga schaffen.
Es ist auf deiner Baustelle. Ich warte drauf, Sebastian. Ich bin hier jede Woche Sonntag wie immer hier. Heute ein bisschen eher, nicht 20 Uhr, sondern ja aufgrund des WM-Finals etwas früher. Ja, ich warte noch drauf. Sonst sage ich mir immer, wenn nichts kommt, denke ich hier.
Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
Herr Daniel, ich bin ja nicht fest angestellt hier. Und zugleich war das Wetter so gut die Woche. Und ich bin in der Hinsicht ein, philosophisch betrachtet, ein Epikureer. Ich habe also hier und da auch mal Zeit mit Familie und Garten verbracht.
Okay.
Ja, aber es war schön,
die Woche. Keine Ahnung, was das Wort bedeutet, aber ja.
Ja, Epikureer ist jemand, der sehr auch sein Privatleben versucht zu pflegen und zu genießen. Ja.
Okay, einfach. Ich dachte, wir leben hier vom Futsal, aber ja.
Das mache ich ja auch noch. Ja, okay. Aber diese Woche wir hatten diese Woche das Abschlusstraining dieser Saison mit dem Stützpunkt. Das hatten wir. Mhm. Und wir verabschieden uns jetzt in eine, ich glaube, vierwöchige Pause ist es jetzt. Und dann geht es schon wieder weiter. Also von daher habe ich mal die einfach so ein bisschen.
Ach so, ihr geht gar nicht so in die, also ihr zieht das nicht über die kompletten Sommerferien, sondern ihr haut dann direkt schon wieder raus.
Natürlich, also wir wollen ja einen Rhythmus einigermaßen behalten und gleichzeitig sollen die Spieler aber schon noch mal ein bisschen durchatmen. Und da der Verein FC Gütersloh auch in den Ferien in die Halle kann, können wir die Halle dann als Kooperationspartner mitnutzen und somit haben wir auch in den Ferienzeiten eine Trainingshalle zur Verfügung. Genau, und deswegen ist das schön. Super, dass man das gut machen kann. Genau.
Ja, komme ich auch mal vorbei. Kann ich noch als Talent? Ach nee, ist ja nur U19, schade, kriege ich nicht mehr hin. Muss ich meinem Sohn, dauert auch noch, schade, ist erst 7, okay, dann kommt er dann dahin.
Nicht mehr lange.
Ja. wir haben wirklich gar nicht so viel, aber das, was wir haben, ist auch spannend, natürlich. Alles mit Futsal ist spannend. Internationale News, damit starten wir hier. Ich habe ihn geschrieben, Riga macht Futsal dicht. Ich glaube, das hast du auch in die Gruppe geteilt. Mhm. Der Futsal-Club aus Lettland, Lettland, ne? Riga, jetzt wieder Geografie. oh, geil, okay, richtig schlechte
Litauen?
Vorbereitung.
Litauen? Nee, Litauen oder Lettland? Musst du dich entscheiden.
Lettland. So. Oh Gott, okay, direkt hier die KI. Sollte eigentlich die ganze Zeit mal hier mit Lettland, habe ich doch gesagt. Das macht mich nicht nervös.
Ja, ich wollte ihn nur nervös machen.
Ja, und wir erinnern uns ja noch, da war doch mal was mit einem dicken Star, der da richtig viel Geld verdient hat.
Mit dem dicken Geldkoffer meinst du, mit dem dicken Geldkoffer. Ja, anscheinend ich jetzt meine These, natürlich ohne jeglichen Beleg, aber vielleicht hat man sich da finanziell übernommen mit den ganzen Stars. Da war ja nicht nur Ricardinho, da waren ja noch andere bekannte Spieler, aber Ricardinho ist halt der Überspieler, der Goat, wenn man so möchte. Und ja, ein, zwei Jahre später ist man komplett raus und wird nicht mehr an der lettischen Liga teilnehmen und wird den Futsal-Club oder die Futsal-Abteilung schließen. So war die offizielle Mitteilung. Ja.
Meine andere These könnte sein, dass nicht die Verpflichtung zur Insolvenz geführt hat, sondern es gab wahrscheinlich könnte einen Sponsor geben haben, der abgesprungen ist. Oder der ist insolvent und jetzt ist auch der Rest insolvent. Also ja, es war finanzierbar, wurde auch bezahlt, war damals finanzierbar, aber trägt nichts dazu bei, wie die aktuelle Situation ist, im Sinne, dass der Club sich überworfen hat, nee, der Sponsor ist aber weg. Das kann ja natürlich auch sein.
Ja, ist gut vorstellbar, auf jeden Fall. Also irgendwo Aber das ist ja bei allen so professionell arbeitenden Clubs häufig so, dass wenn da ein Hauptsponsor jetzt flöten gehen würde, dass der Verein eigentlich dann nicht mehr tragbar bleibt.
Ja. So ist. Schade, ja, wie so ein bisschen in der Realwirtschaft, da machen doch, kommt jetzt auch da der Durchschlagskraft auf Sportvereine, die dann Abteilungen schließen oder komplett von der Landkarte verschwinden, so auch bei Boavista Porto. Kennt man ja vielleicht noch, war ja auch mal in der Champions League Anfang der 2000er. Haben wir da auch eine Futsalabteilung. Ich habe die Futsalabteilung angeschrieben, wie die Zukunft aussieht, denn der Hauptverein wird abgewickelt, ist also da auch insolvent. Kann natürlich sein, dass eine Spielbetriebsgesellschaft, die dann dicht gemacht wird, dafür aber die anderen Abteilungen, Basisverein, bleiben bestehen. Ich weiß nicht, wie das genau da jetzt bei Boavista läuft, aber ja, ist schon eine Institution, die da auch geht. Ich warte ja nur darauf, auf Girondins Bordeaux. Die sind jetzt auch 6. Liga oder so. Also die sind ja in Frankreich richtig tief gefallen.
Genau, also. Und tatsächlich die Verbindung zwischen Boavista Porto und Girondins Bordeaux ist ja, dass der Club-Eigentümer der gleiche war.
Nein,
Ja, Gerard Lopez ist der Club-Eigentümer von beiden und hat beide in den Konkurs geführt. Ah, ja, so ist das.
Okay, das ist natürlich schlecht. Ja. Was haben wir hier?
Das ist ja eine absolute Frechheit.
Ja.
Also erst hat er Bordeaux in die 6. Liga zurückversetzt und jetzt geht's auch eine wilde Talfahrt bei Boavista mit ihm. Ja, das ist ein ganz wahrscheinlich jemand, der richtig gut ökonomisch unterwegs ist.
Ja, war der auch bei 1894 vielleicht mit dabei an Bord oder so?
Ja, vielleicht ist er auch bei Riga mit an Bord.
Ah ja, es gibt doch diese eine, vergessen wie sie heißt. Irgendwas mit North Data. Dann siehst du immer Verstrickungen zwischen Clubs und so. Und dann sieht man ja, wer wo ist. Kann man ja auch bei Isenburg ganz gut machen, weil man dann sieht, wer bei Brain One und so, da, wo jetzt immer Sassan Tabit und so wieder die Verflechtungen sind mit anderen Gesellschaften. Da sieht man das immer ganz gut. Müssen wir mal gucken. Naja, Rechercheauftrag. Dann gab es ein tolles Bild bei Instagram. Wir hatten ja schon gesagt, der Rodrigo, wer ist denn eigentlich richtig nochmal? Jetzt muss ich mir nachgucken, aber jedenfalls der Capita ist ja so ein bisschen der Spitzname ja aus Brasilien, die Legende mit 42 Jahren und jetzt Influencer und Kommentator im brasilianischen Fernsehen bei der Fußball-WM, hat so ein Bild gepostet mit seinen ganzen Pokalen. Krass, müsst ihr euch mal anschauen, ist richtig Wahnsinn. Also steht da echt auch so mehr von Pokalen, die er da geholt hat, ist schon eine geile Story. Also die er da gespielt hat, hat immer nur in Brasilien gespielt, jetzt nicht Ricardinho und Falcao Style so hin und her gereist. Also war immer treu seinem Club.
Aber in Brasilien hast du ja auch eine Sommer- und eine Winterliga, wenn man so will. Mhm. Und dann hast du natürlich auch mehrere Möglichkeiten, Pokale zu gewinnen. Aber schon krass das Bild, ne?
Stimmt, du hast ja auch noch die States, also die Bundesstaaten.
Genau, das auch noch, die Regelungen in regionale Ligen. Krass, ne? Also, aber die Pokale, die sehen auch richtig pompös aus, finde ich. Also es sind jetzt nicht so Wanderpokale wie von, weiß nicht, bei uns im Verbandspokal, sondern wirklich so richtig schöne, aufgemachte Dinger. Ja. Also wirken. Und ja, ist wahrscheinlich einer der größten seiner Generation, wenn man so möchte, was das angeht.
Größter seiner Generation. Da komme ich auch zu einem großen Influencer, und zwar Obili do BR Futsal oder BR Futsal für Brasilien Futsal, ist ein Influencer, der mit 1,5 Millionen Follower bei Instagram eine hohe Reichweite hat, und der hat jetzt nämlich dieses Event The United Futsal gepusht in den Kanälen. Die waren bei mir, die letzten Tage war das total voll damit. Wir hatten ja gesagt, dass dort das Turnier läuft und nennt sich World Futsal Championship, also auch schon dick aufgemacht. Und ich dachte nämlich, da war nämlich Vasco da Gama dabei, und ich dachte, das wäre so ein Team in den USA, was sich genauso nennt, aber scheint das Team wirklich aus Brasilien zu sein. Boah, und der Influencer hat halt richtig Gas gegeben, hat dann dort geschaut, und jetzt vor 18 Minuten steht gerade, Vasco da Gama gewinnt auch dieses Turnier, was ja mit $50.000 dotiert war, was glaube ich mehr ist als die Kosten, die man in Brasilien benötigt für die neue zweite Liga. Wir hatten darüber auch mal gesprochen, was sind die Grundkosten dafür. Das heißt, man hat sich hier direkt mit so einem Hobby-Turnier, ich weiß immer noch nicht richtig, was das eigentlich sein soll, da qualifiziert, aber nicht stark gemacht, dass man sich den Influencer geholt hat, der von diesem sonst wahrscheinlich überhaupt nicht wahrgenommenen Turnier berichtet. und irgendwie das Ding da hochgezogen hat, weil da war ja auch Miguelin irgendwie dabei.
Ja, und crazy.
Ja.
Das war crazy, das war eine Halle mit 19 oder 20 Plätzen. Also ja. Hast du das mal gesehen, diese Mega-Halle in Orlando, die da genutzt haben?
Ja, wir haben's, ich habe es geteilt bei Instagram gestern, diese krasse genau. Halle. Also das ist Wahnsinn. Also haben wir noch nie gesehen.
Da sind einfach 20 Futsalfelder in einer riesen Halle. Und gut, eine ist dann ganz besonders, das ist halt dann die mit der Tribüne und der Rest ist dann halt ohne Tribüne. Aber da kannst du halt, wie geil ist das denn? Da hast du einfach, ich habe gezählt, wirklich. Du hast da tatsächlich 20 oder 19 Plätze.
21 steht hier, ich habe gerade den Post auf.
21,
21 Plätze, 120 Teams, 1500 Kinder. Das heißt, wir wussten ja nie, sind das jetzt Kinder oder Erwachsene? Mhm. Das heißt, die haben das zusammengepoolt. Also hier hat man irgendwie so ein Mix, eigentlich geil. Also wenn ich das jetzt wo ich es endlich verstanden habe, was sie anscheinend dort gemacht haben, du nimmst diese Kinder, packst die in selbe Turnier wie die Erwachsenen und schaffst ja so auch diesen Transfer von Kinderfutsal zu den Stars, die dann da spielen. Ich meine, viele Zuschauer waren nicht da. Also wenn ich mir angucke, wenn ich überlege, wie viele Eltern da eigentlich rumhüpfen müssten, ist auf dem Bild ja nicht so viel los. Da hinten sind auch irgendwie so Sandplätze, sehe ich gerade.
Nicht Sandplätze, das sind Parkettplätze hinten
noch. Ach, die haben sogar Parkett, dann sind die blauen Boden.
Ja, und die haben halt nicht über den... Genau, die haben halt nicht über den einheitlichen Boden, aber es sind dann, wie gesagt, ich habe jetzt auf einem Video ich versucht zu zählen, also 21, wie du schon sagst, sind es dann. Wahnsinn, also muss man überlegen, das sind ja, wie viele Fußballfelder da reinpassen. Also 3-4 Stück. Also so eine Halle mit so einer Fläche, was für eine Akustik da auch drin sein muss. Also ist ja Wahnsinn.
Sensationell. Also schaut alle bei uns in den Instagram Stories oder eben bei BR Futsal oder bei The United Futsal auf Instagram. Da seht ihr.
In der Halle, Daniel, könntest du den ganzen deutschen Futsal stattfinden lassen.
Das stimmt. Wir wollen immer Sommerspieltage. Alle kommen und spielen immer.
An einem Wochenende. Du gehst da aus der Hauptplatz, kannst du die Bundesliga machen, dann die Regionalliga und dann kannst du bis in die Verbandsliga runter.
Auf jeden Fall.
Kannst du alles stattfinden lassen. 21, haben wir so viele Ligen? Das ist halt die Frage.
Wir haben 112 Clubs, also die hier sind ja schon mehr. Genau, der sind 120 Clubs, wir haben noch 112. Also, das heißt, es passt wirklich.
Das passt in die eine Halle. Wir können den ganzen deutschen Futsal in dieser Halle nach Orlando bringen und dort in 3 Wochen alles durchspielen.
Also sensationell. Ich guck auch gerade hier die Halle an. Da gibt es, ich sehe keine, also das ist eine riesen Kongresshalle. Ich sehe auch irgendwie gar keine Stützpfeile. Ach doch, deine Mitte sind die.
Das sind so Stützpfeiler, genau, aber es ist schon.
Aber nicht viele. Also
haben sie gut mit Stahl gearbeitet. Und sicherlich auch die Statiker und Architekten haben gute Arbeit geleistet. Ja. Das sind ja auch so viele, also viele Stützen in der Hinsicht auch, so Querstützen. Aber genial.
Ich meine, diese Hauptarena ist halt aber auch nicht groß. Ne? Also wenn ich das jetzt hier gucke, da passen da 100, 200 Leute hin. Also das war jetzt echt nicht so viel. Mhm. Aber Vasco da Gama hatte da schon ordentlich Leute dabei. Und ja, bei Instagram, wenn man das so sieht, sieht das natürlich cool aus. Also interessantes Format. Also wie so eine Influencer-Liga, nur irgendwie doch ein bisschen anders. Nämlich doch mit Leistungssport. Mhm. Aber du holst die Influencer eher für die Berichterstattung und nicht für dieses Team an sich und hast dadurch doch schon Leistungsanspruch und sagst, du holst die richtigen Futsal-Teams und nicht so Fantasie-Teams. Gut, wir haben ja den umgekehrten Weg. Jetzt kommen ja die Icon-League-Leute, kommen jetzt in den Futsal und werden sozusagen echte Regelteams oder wie man das, keine Ahnung, Regelspielbetrieb-Teams, haben genau den andersrum Ansatz. Ist ja sehr, sehr verrückt.
Spannend. Aber das ist dann ja so eine Messerhalle oder sowas gewesen in Orlando, ne? Also wenn ich das richtig verstehe. Also können wir doch auch. In Hannover ist eine riesen Messehalle, da kann man auch rein, da kriegt man bestimmt 10 Felder rein.
Ja.
Und dann können wir schon da vieles stattfinden lassen. Ja aber krass, also sowas habe ich noch nie gesehen und sowas geht auch dann nur in den Vereinigten Staaten.
Das stimmt. Superlative. Ich habe mal gerade durchgescrollt, da gibt es ein Video, kommt dann Miguelin auf den Platz und dann sagt dieser BR-Futsal-Typ, dieser Influencer sagt, da kommt Miguelin rein und dann wurde das Spiel anders. Also ich habe jetzt bei Fortuna, als Miguelin reinkam, da wurde überhaupt nichts anders. Also das war ja schon die Enttäuschung, wer unseren Podcast jetzt mal die letzten Jahre nicht so verfolgt hat. Also Miguelin bei Fortuna Düsseldorf war wirklich eine Enttäuschung. Also für das Geld und den Aufwand, den du betreibst, diesen Spieler zu holen. Ich meine, der war auch 39. Gut, Messi oder Ronaldo sind bei der Weltmeisterschaft. Also Alter an sich nicht. Ich glaube einfach Motivationsleck, dann auch diese Zeit. Also du bist nicht mit dem Team, ja, du kommst da als einfach hier, kriegst Geld, kommst da rein. Wie kannst du auch gar nicht menschlich, glaube ich, so motiviert sein? Wir auch. Also
ja, aber ich glaube auch bei Fortuna war Miguelin auch noch nicht wirklich fit. Also der, und jetzt ist er ja durch die Icon League und dann hat er ja schon auch einen gewissen Rhythmus gekriegt. Und ich denke jetzt, ist auf jeden Fall besser in Form als damals noch bei Fortuna. Bei Fortuna war das ja so irgendwie so, gefühlt war das ja eine Übernacht-Aktion, so den zu holen und dann einzufliegen und dann zu dem Wochenende zum Spiel zu bringen und mal eine Trainingseinheit mitzumachen. Ja. Aber jetzt wirkt er, also bei Icon League wirkt er ja auf jeden Fall fitter, aber gut, am Ende des Tages ist das ja auch alles PR und Marketing, ne? Da würde ich jetzt mit so einem Namen auch sagen, boah, der hat den Unterschied gemacht und so, weil am Ende des Tages ist es halt für alle, die den Futsal kennen, einer der großen Spieler gewesen, in Spanien vor allem. Ne? Ja, genau.
So, und dann, ja, dann vielleicht das Transitionsthema zum deutschen Markt international / durch die European University Games in Salerno, Mainz und Münster sind dabei. Münster bei den Damen und Münster und Mainz bei den Herren. Ich habe mal die Zeit, also die Tabelle aufgemacht. Das ist wirklich vom 17. bis zum 1. 17. jetzt Juli, genau. Hat also vorgestern begonnen. 13 Sportarten sind das, die da zusammenlaufen. Also wirklich wie so eine kleine Mini-Olympiade. Das ist wirklich toll. Denn bei den anderen, mit den Nationalmannschaften, war das, glaube ich, nur Futsal in Warschau. Okay. Was wir hatten, meine ich. Hier ist ja wirklich so, dass es wie so eine Mini-Olympiade ist. Wir haben 3x3 Basketball, Badminton, Basketball. Achso, es gibt 3x3 Basketball und normales Basketball, okay. Mhm. Es gibt dann Beach-Handball, interessant, Beach-Volleyball, es gibt normales Fußball, es gibt Futsal, es gibt normales Handball, es gibt Paddle, Rugby, Tischtennis, Tennis, Volleyball. Also man hat immer so eine Hauptsportart und eine abgewandelte, also irgendwie Volleyball und Beach-Volleyball oder Handball und Beach-Handball und hier auch Futsal und Fußball. Weil Beachsoccer ist nicht dabei. Yes, wir haben gewonnen. Ja, wir sind besser als Beachsoccer hier anscheinend. So, das ist gut.
Wir sind ja auch bekannt für die schönen Strände in Deutschland und das gute Wetter.
Von den Spieltagen her ist Futsal eines mit der längsten, muss man sagen. Also von über die Tage, man sieht, kann das mich hier schön sehen. Also ist schon, hat einen ganz großen Beachhandball, es sind nur 3 Spieltage und Futsal hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Spieltage hat Futsal im Kalender. Ist fast mehr als alle anderen Sportarten. Ja, ist mehr als alle anderen Sportarten. Nicht mal Fußball kommt daran. Interessant, warum? Ja, gut.
Haben einen großen Fokus. Vielleicht haben sie so eine Halle wie in Orlando.
Dann wird es ja schneller gehen. Oder die haben nur eine kleine Halle. Das wird es vielleicht sein. Die haben nur so eine Halle, könnte sein. Das könnte wirklich tatsächlich sein. Ne? Aber weil nach Futsal geht gleich Handball los. Das könnte so ein bisschen sein. Aber ja, lass uns mal reingehen hier in was jetzt hier passiert ist. Jetzt zweiter Spieltag irgendwie. Ja. Die Seite ist auf jeden Fall besser als bei den bei der anderen Universität, der Länder, weil hier kann man eigentlich alles gut sehen. Women, genau, mach erstmal hier Women, Standings, da sind wir nämlich gerade. Also es gibt 4 Gruppen, A4 Teams und wir haben, suchst du aus oder soll ich dir das nebenbei hier teilen?
Erzähl, ich sehe das ja, ich sehe alles, was du machst.
Also perfekt, gut.
Du hast doch geteilt gerade, ich sehe seh die Tabelle, ich sehe das, die University of Munster ist in first place at the moment,
Group A. Richtig, ja. Ist erster hier, dann University of PEX, wo ich nicht weiß, PECS, keine Ahnung. Pristina dann hinter und Salerno, leider der Gastgeber bei den Frauen, ist hier Tabellenletzter in der Gruppe A. Gruppe B, wer ist vorne? Rey Juan Carlos University.
Aus Spanien.
Gruppe C, Zagreb vor Barcelona. Oh, aber gut, mal das Torverhältnis an. Nach 2 Spielen plus 28 Tore.
Ja, haben aber noch nicht gegeneinander gespielt. Das kommt ja dann, Zagreb gegen Barcelona.
Ja, ja. Boah. Und hier, Frederick University Zypern, nach 2 Spielen minus 37 Tore, nicht 1 geschossen.
Ja.
Und das Ding kostet ja 800 Euro, mindestens. Das ist der Basispreis, das ist ja diese, wo auch Mainz und Münster gesammelt haben, weil du, was war das, 850 Euro Basiskosten pro Teilnehmer, also nicht Team.
Für eine Woche.
Sportler, pro Sportler 850 Euro. Also, okay, ja. Zypern. Ja. Und wenn wir hier noch.
Ja. Schöner Ausflug.
Schöner Ausflug, ja, das auf jeden Fall. Und in der Gruppe D, Adam Mickiewicz University. Okay, weiß nicht, wo die ist.
Hört sich polnisch an.
Hätte ich auch gedacht. So. Okay, also die Deutschen sind die deutschen Damen aus Münster sind hier auf Erfolgskurs, sind also Platz 1 nach 2 von 3 Spielen in der Gruppenphase. Also sind schon qualifiziert, würde ich sagen, für die nächste Runde, nehme ich mal an. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn zu den Männern hier in dieser Übersicht?
Das ist eine gute Frage.
Das sind jetzt Medal Standings. Ja, okay, jetzt habe ich die Seite gelobt und direkt bin ich jetzt hier, dass ich nicht zu den Männern komme. Die waren, glaube ich, hier unten.
Also ja, kannst hier. Du, genau, da kannst du doch. So, da siehst du Mainz, die Mainzer Gruppe und die, ja genau, ja. In der Gruppe A ist auch dort wieder Münster. Aktuell mit 2 Siegen und einer Niederlage auch Tabellenführer, können aber entsprechend eingeholt werden.
Ah, weil die 3 Spiele haben, alle anderen haben noch weniger.
Genau. Ja, okay. Genau.
Ah ja, ja. Da ist eher hier Jan Evangelista Prückjene Uni, Wahnsinn, dass man gar nicht weiß, woher die Unis kommen. Uni Reims, okay, kennt man. Salerno steht hier auch nicht gut da, auch die Armen. Ja, sind auch nicht, okay.
Und Zürich auf dem letzten Platz.
Ja, oh gut, die haben auf jeden Fall viel Geld und sind gut forschungsstark, aber Futsal ist nicht so das Ding. Dann Gruppe B, boah, Universität auf Split, schon nach 2 Spielen plus 20 Tore. Ja. Boah. Und hier ist Mainz. Oh, haben 2 Spiele, was haben sie denn hier? 3-1 gewonnen, 1 verloren.
Genau. Und in der Gruppe ist auch, glaube ich, der letztjährige Sieger aus Aserbaidschan Sport Academy. Aber die haben auch schon gegen Split verloren, jetzt wenn ich das richtig gesehen habe.
Gehen wir runter. Ah, die haben auch schon gegen Mainz. Mainz hat leider 6-1 gegen Aserbaidschan Sport University verloren und haben dafür gegen Esterházy Catholic University aus Ungarn, ach, hier steht auch die Länder, aus Ungarn gewonnen, 5-1, also einmal ist gar nicht schlecht. So, wen haben wir noch in Gruppe C? Da ist aus Portugal. Ah, Leira. Ist da aktuell, ja gut, Portugal ist weit vorne. Kennen wir hier irgendwas? Nö. Und hier Gruppe D ist aktuell vorne. Ivano, ah, diese Unis sind ja furchtbar auszusprechen, alle. das ist ja wirklich schwer.
Lass uns auch einfach über die Deutschen sprechen.
Ja, ich wollte wissen, aus der Ukraine. Ah, die Ukrainer, ukrainische Uni ist wirklich sehr, sehr gut vorne, hat auch schon Ljubljana hier ordentlich abgezogen. Okay. Mhm. Ja, da können wir beim nächsten Mal ja mehr sagen. Aber es sieht auch erstmal gar nicht schlecht aus, Münster.
Genau.
Ah, oh, cool.
In der nächsten Folge können wir uns dann über das Endergebnis unterhalten. Richtig.
Sind auch hier übrigens 5, also bei den Frauen waren es 4 Teams pro Gruppe, 4 Gruppen, 4 Teams. Hier sind es 5 Teams, je Gruppe, aber auch 4 Gruppen. Also ein paar mehr Männerteams sind mit dabei. Cool. Ja. Schöne Sache. Dann kommen wir nämlich zum Deutsche News hier direkt rüber über diesen, über die Brücke, die ich schön gebaut habe. So, wir haben... Nochmal das Feedback. Die Underdogs, haben wir das dieses Jahr gehabt? Ja, nehmen wirklich an der Regio teil. Das hat man, glaube ich, jetzt nochmal gesagt, aber jetzt kam, glaube ich, nochmal das Feedback aus der Community an uns. Ja, es wurde offiziell eingereicht und steht offiziell fest, dass die Underdogs aus der Icon League ein Team in der Regionalliga Nordost werden.
Mhm. Und damit verbunden gibt es Folgen auf jeden Fall.
Die wir heute nämlich gesehen haben, glaube ich, ne? So ein bisschen eventuell. Denn heute hat Liria offiziell Fabian Schulz und die Smith-Brüder verabschiedet. Wir hatten das ja schon so ein bisschen in der Gerüchteküche moderiert. Und jetzt schon die Frage, geht Fabian Schulz zum Beispiel zu
den Berlin Underdogs in die Regionalliga, weil er dann dort auch parallel direkt in der Icon League spielt. Und damit verbunden dann natürlich einen anderen Mehrwert rauszieht. Ne?
Wer war eigentlich bei den Underdogs immer mit dabei? Ich gucke mal nebenbei hier auch nochmal, wer eigentlich mit in dem Team war immer. Letztes Jahr Team.
Ja, da ist auch noch Pavlos Wiegels.
Genau. Ja, das war doch, ja. Pavlos Wiegels könnte wahrscheinlich mit dabei sein dann.
Wobei da ja irgendwie durchging, dass er nach Pars geht, zu Isenburg.
Tja, oder harte Verhandlungen gerade führt, ne?
Genau.
Also es aber wir würden ja, Stefan Winkel wieder im Futsal sehen.
Ach. Ja, es Comeback. Und das Spannende ist aber, hier ist auch ein Spieler von, Musa Arifi aus Bielefeld vom MCH. Das heißt, der würde sich auch vom MCH verabschieden, weil er ja nicht in der Regionalliga und in der Bundesliga spielen kann. Und die nutzen die Regionalliga ja eben für die Vorbereitung auf die Icon League. Ja, und damit sie da Intensität kriegen.
Ja, es gibt zwei Arifis. Sind das Brüder, die zwei? Die Arifis
genau, gehören zusammen. Ja, beide Arifis, schön. Ich habe jetzt nur den einen genannt, aber genau, der Aissam Arifi ebenfalls. Also der MCH verliert zwei Spieler.
Oh. Zusätzlich hat auch schon. Wenn die damit Robert antreten. Jovic. Aber das macht ja nur Sinn.
Ja, aber das macht ja nur Sinn, sonst werden die wahrscheinlich die nicht in den Kader für die Icon League nehmen. Also das wird schon zusammenhängend sein. Also da sonst wäre ja der Eintritt in den Futsal nicht, ja, also da muss ja schon ein Zusammenhang sein. Ne?
Und Jonas Hoffmann, ey, guck mal, wir haben, wenn das so klappt und das wirklich so kommt, dann feiere ich hier dieses Modell, weil wir es geschafft haben, Jonas Hoffmann und Stefan Winkel wieder zurück in den Futsal zu holen. Wie geil ist denn die Story, bitte?
Von den Futsal in die Icon League und zurück.
Geil. Das war jetzt, Jonas Hoffmann, wer das nicht mitbekommen hat, Jonas Hoffmann war ja auch Nationalspieler, auch Stefan Winkel waren beide Futsal-Nationalspieler.
Ja, alle, ja. Und Fabian Jonas, Schulz auch, ne? Muss man auch sagen.
Und Jonas Hoffmann war doch auch bei dem, ich meine, der war auch einer der Interviewpartner beim allerersten Länderspiel gegen England. Ich glaube, da war Jonas Hoffmann im Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft.
Ja, der war auch danach noch. Also der war ja noch danach, der hat in Dänemark gespielt und ist dann über Umwege dann in der Icon League gelandet und jetzt anscheinend im deutschen Futsal wieder. Ja, also wie gesagt, cool. Spannend. Also also jetzt eigentlich könnte man sagen, vor allem mit Wiegels, mit Schulz und mit den Arifi-Brüdern ziehen die Spieler aus der Bundesliga in die Regionalliga. Und somit haben, ja, also die Bundesliga hat keinen Mehrwert davon, aber die Breite, also die Regionalliga hat einen Mehrwert davon. Auch spannend, dass man diese Wechsel hat. Und zugleich, weil du hast ja gerade schon erwähnt, auch die Smith-Brüder verlassen ja Liria, das kann man ja auch gerade erwähnen. Oder willst du noch bei den Berlin Underdogs weitermachen?
Nee, kannst weitermachen. Ich habe nur geguckt jetzt hier mal nebenbei, ob die jetzt noch, schon was Neues gesagt haben zu wer kommt in den Kader und so, aber
Daniel, Wunder, kann ich ja sagen, weil letzte Woche haben wir das ja noch sehr, also du hast es sehr vorsichtig ausgedrückt, dass die Smith-Brüder den Ruf Richtung Hohenstein, wobei das ist ja noch nicht verkündet, aber sie verlassen Liria. Also aktuell sieht es so aus, als würden sie nach Hohenstein gehen. Deswegen habe ich ja da auch so ein bisschen auf die Entwicklungskritik hingedeutet. Ja, aber es hat sich dann sozusagen bestätigt, was wir letzte Woche so hier rausgehauen haben, dass die beiden jetzt eben dann in Richtung Hohenstein weiterziehen werden. Genauso wie Xydias dann höchstwahrscheinlich in Weilimdorf oder aktuell mit Weilimdorf noch verhandelt. Genau, also spannend. Also Liria lässt federn, muss man sagen. Bin auch gespannt, wie sie das kompensieren mit den entsprechenden Spielern aus dem U19-Kontext. Also sie haben ja ein paar Berliner Spieler dann natürlich, die entsprechend aus dem Stützpunkt dann da reinkommen können. Und auch werden. Ich mache mir keine Sorgen um Berlin, aber dennoch ist das schon eine Substanz, wenn du vier Spieler auf einmal, die auch wirklich spielen eigentlich, ne? Also die auch wirklich Teil des Kaders sind und die auch wirklich Spielzeit haben, das ist schon eine Wumme, wenn da vier Spieler auf einmal weg sind.
Ne? Absolut. Ja. Wie immer, es könnte auch eine Chance sein. Ich hoffe, man nutzt die Chance und bindet wieder neue Spieler vom Schutzpunkt ein und schreibt einfach nochmal dieselbe. Story, das würde ich hier finden.
So was finde ich fresh.
So einfach sagen, okay, dann nehmt die doch alle, dann nehmen halt die nächsten und besiegen euch trotzdem wieder im Spiel, in der Liga. Ja, das wäre
die müssen aber weiß man nicht, stoisch und ganz pragmatisch vorgehen und einfach eben entsprechend auch die Spieler setzen, die sie halt dann haben und wenn sie da junge Spieler wieder ranführen können und diesen Mut haben, diesen Spielzeit zu geben und auch Mut haben, auch mal Fehler zu machen. Und ja, dann spielen sie halt im Mittelfeld der Tabelle und was völlig in Ordnung ist, schlussendlich. Also ist in der Hinsicht also eine sehr ehrliche Geschichte aus meiner Sicht.
So ist das. Dann nächstes Thema ist eines aus der Kiste Skurrilitäten des deutschen Futsals. Und der PCF Mühlheim hat sich direkt in die Skurrilitätenkiste reingesetzt, obwohl man noch gar nicht in der Bundesliga angekommen ist. Denn der PCF Mühlheim, beziehungsweise ein Sponsor des PCF Mühlheim, nämlich die Döner Brothers, das ist ein Dönerladen, ist keine Kette, das klingt natürlich super. Das gehört Ibrahim Akaya, Spieler vom PCF Mühlheim, hat da so ein kleines Business mit Dönerbude, ich glaube auch einen Eisladen, heißt dann Ice Brothers, meine ich. Und einfach gedacht, ja geil, wir sind doch Sponsor vom PCF, dann schreiben wir einfach, machen wir einen Post, Döner Brothers, Sponsor der Futsal-Bundesliga, der DFB-Futsal-Bundesliga. Ja. sehr, sehr skurril. Natürlich wurde es direkt einkassiert vom DFB. Nach einigen, ich glaube, es hat schon ein paar Tage gedauert, bis das, glaube ich, einkassiert wurde. Und jetzt muss er natürlich den Post dann verständlicherweise anpassen. Denn das ist, glaube ich, dann könnte es eigentlich jedem klar, der in die Bundesliga aufsteigt. Das ist Futsal und das ist halt rein vom finanziellen Auf- oder von den finanziellen Rahmen viel, viel kleiner als die Fußball-Bundesliga. Aber markenrechtlich ist das derselbe Topf.
Ja.
Und das haben die auch ganz oft in den Meetings mit der Bundesliga betont. Deshalb sind auch viele Ideen, also wie der DFB-Futsal-Kanal zum Beispiel agiert. Und das alles hängt daran, dass man eine gemeinsame Brand-Identity-Richtlinie innerhalb des DFBs hat und die muss eingehalten werden. Und deshalb kostet das ja, man darf sich ja auch nicht als Sponsor das DFB-Logo viel günstiger einkaufen über den Futsal, anstatt über den Fußball. Das war auch bei Fortuna Düsseldorf das Thema. Das haben natürlich viele erkannt direkt. Ja geil, dann mache ich doch einfach die Futsal-Bundesliga, gebe 10.000 Euro und dann kann ich sagen, ich bin ja Sponsor von Fortuna Düsseldorf. Dann gebe ich nämlich nicht die 300.000 Euro aus für die erste Mannschaft, sondern hole mir das Fortuna Düsseldorf-Logo über die Futsal, dann gebe den 10.000. Ist ein Riesenproblem und dessen ist sich der DFB absolut bewusst. Diese Markenverwaschung darf nicht stattfinden. Deshalb sind die natürlich extrem rigoros und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Strafen dann sehr hoch sind, wenn man das jetzt nachhaltig missachtet.
Ja, also in diesem Fall würde ich wohl davon ausgehen, dass sie erstmal eine Verwarnung ausgesprochen haben. Ja. Aber auf jeden Fall ein interessanter Move, den mal einfach so mal diese Grenzen auszutesten. Und ja, also es wäre so, Daniel, als ob wir, wenn wir irgendwie ein Bundesligaspiel kommentieren, auf einmal sagen, wir sponsern die DFB-Futsal-Bundesliga. Ne? Wir sind die offiziellen Kommentatoren.
Ja, das ist gut.
DFB-Futsal-Bundesliga.
Geil.
Ja, spannend.
Ja, das machen wir hier. Dann würden die direkt sagen, hier.
Das ist ja eine absolute Frechheit.
Ja, aber
bei bei Daniel, ist noch ein halbes Jahr, dann haben wir die bei den Instagram-Followern eingeholt.
Ja, kommen wir gleich dazu, der Sport. Da verrat nicht so viel. Wir kommen doch erst gleich dahin. Außerdem, weißt du, was wir lange schon mal nicht mehr gebraucht haben, das hier?
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Kommt ja bald wieder. Das müssen wir dann, wenn die Bundesliga-Gäste kommen. Dann das können wir als Einspieler.
Sehr gut. Ja, das hast du
überragend,
recht.
Überragend.
Ja. Überragend auch, geile Überleitung. Ein Artikel in einer regionalen Zeitung in München bei Neuried. Es ging um ein Interview mit Mathieu Jaczewski, ist ja dort bei Neuried sehr aktiv, hat uns das auch weitergeleitet. Schönen Grüße gehen raus und vielen Dank
für den
Artikel. Und das ist tatsächlich ein interessanter Artikel, der mit auch die Headline, ich meine, Mathieu, glaube ich, hat dann ja schon sehr viele verschiedene Sachen gesagt, aber die Headline hat sich dann durch eins rausgepickt, zwar dieser Lokalsport da unten. Und und zwar oben steht, schafft öffentliche Futsalfelder. Also ich bin ja immer gegen Headlines, aber die Headline finde ich nicht schlecht, weil das aus dem ganzen Text echt sehr interessant, das ist so ein bisschen Innovationskern. Wir hätten ja auch schreiben können, Futsal ist wichtig, Futsal ist toll, bla bla bla. So interessiert ja keinen. Also ist dann wieder keine disruptive Idee oder kein Ansatz, was können wir denn tun überhaupt?
Das ist eine direkte, praktische Forderung, könnte man sagen. Ja. Also da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ne? Also wenn du sagst, Futsal ist toll und sonst was, das ist eine sehr subjektive Geschichte. Das hier ist aber eine mehr oder weniger öffentlich und objektiv wert- oder eingrenzbare Aussage. Das heißt, wir brauchen öffentliche Futsalfelder. Das ist was Materielles sozusagen, ne? So, oder Physisches, was du wirklich spüren kannst. Ja, ich fand es auch gut. Ich fand diesen Beitrag im Lokalsport dort auch richtig top. Und dass wir auch diese Überschrift gewählt haben. Und ja, umso mehr hoffe ich, dass natürlich auch mehr öffentliche Futsalfelder mal irgendwo vorhanden sind. Ja. Ich kann aber auch eins sagen, es gibt ja schon teilweise in deutschen Städten auch entsprechende Gummiplätze mit, also früher als Outdoor-Handballfelder konzipiert, aber heute halt auch meistens für den Fußball genutzt, damals auch schon. Und dann eben damit verbunden jetzt für Futsal. Und jede Stadt hat eigentlich auch solche Gummiplätze. Jede größere Stadt, ich würde sagen ab 100.000 Einwohner.
Ja, ich wollte gerade widersprechen. Wir hier wohnen ja hier in Leichlingen, in so einem kleinen Dorf. Dorf ist so eine kleine Stadt mit 30.000 Einwohnern oder 27. Mhm. Ich war mit meinem Sohn gestern wieder oder mit meinen Kindern generell dann auf so einem kleinen Bolzplatz. Das war noch nicht mal Futsalfeldgröß, war so ein kleiner Bolzplatz. Es gibt ein Einzelnen hier in der ganzen Stadt. Mhm. Sonst kannst du nirgendwo spielen. Und ich finde auch, dass ich bin ja in einem Neubaugebiet aufgewachsen in Suhl. Mhm. Und dort da waren halt Bolzplätze, die hatten auch nicht Futsalfeldgröße, da sind wir nicht, was der fordert, ist schon korrekt. Wir brauchen auch größere Felder, also nur weil ich da ein Feld habe, gestern, wir konnten vielleicht 3-gegen-3 spielen. Sonst war der Platz auch viel zu eng.
Auch diese DFB-Felder, die da damals, also Courts gebaut worden sind, das sind
alles schon so
ganz schlimm mit Bande und alles, genau das, was das eigentlich das Fußballspiel auch irgendwie das Erlernen von bestimmten Elementen, die dann im Großfeld wirksam werden, eigentlich erschwert. Also das müsste man auch mal im Zusammenhang untersuchen, ob diese DFB-Felder, ob die was gebracht haben für die Entwicklung junger Fußballer. Zugleich, und ich kenne das halt auch noch aus Spanien, da hast du wirklich an jeder Ecke hast du so ein 20x40 oder mindestens 15x30, also 15 Meter Breite, sodass gerade so dass der Sechser noch reingeht, hast du halt ein Spielfeld so und kannst zocken und dann hast du meistens da halt wirklich auch einen Gummiplatz oder auch auf einen alten Parkplatz gebaut. Und vor allem, und das sieht man aber in Deutschland dann auch, also ich sage ab Städten so ab 100.000 sieht man das häufiger, weil du halt dann auch eine höhere Anzahl an Schulen, vor allem an Sekundarstufen und Oberstufen hast. An solchen Schulen werden dann auch häufiger solche Plätze dann platziert. Und ich kann dir sagen, in Gütersloh alleine, da sind 100.000 Einwohner, da hast du allein 4 oder 5 solcher Plätze, aber alle auf dem Schulgelände, und davon ist nur eines tatsächlich auch nach dem Schulbetrieb öffentlich zugänglich, wo dann kein Tor ist, was irgendwie zugeschlossen ist. Und das ist ja eben der Punkt. Sie müssen öffentlich zugänglich sein. Es müssen also auch Freizeitbereich sein für Kinder und Jugendliche. Und damit verbunden dann halt da halt ein Angebot schaffen. Ne? Und aber in Deutschland bitte.
Also, und das ist ja eine Message, die an ganz Deutschland geht und an den DFB, an die Landesverbände, an alle raus. Das ist etwas, was man wirklich tun kann. Klar, das kostet Geld, aber du kannst es tun. Was du sagst, subjektiv, also finde eine Sportart gut, ist eine indirekte Variable, das kannst du nicht erzeugen. Kannst du sagen, finde das Futsal geil. Aber du kannst halt Sportplätze bauen. Das ist eine Entscheidung und das kannst du tun. Und Deutschland braucht mehr Freiraum für Fußballplätze. Also gerade wenn ich, egal wo ich hinschaue, und da sind diese Neubau-Einfamilienhäuser, Reihenhäuser-Siedlungen, da hast du maximal so einen kleinen Spielplatz. Ich denke mir, Leute, die Kinder spielen auf diesen Kinderspielplätzen vielleicht so von 2 bis 6.
Ja.
Wir bauen also massive Infrastruktur für sowas auf, aber diese Bolzplätze, auch da können kleine Kinder spielen, die sind nämlich für 6 oder von 5 bis
aber Daniel, warte
99.
Mal. Die Spielplätze, die du meinst, diese kleinen eingezäunten Dinger da in so Neubaugebieten, die werden dann aber, sobald sie Jugendliche sind, für andere Zwecke gebraucht.
Ja, okay, die belegen die, ja, richtig?
Genau, sie belegen die ab, wenn es Abend wird. Tagsüber dann vielleicht nicht, aber am Abend oder am
brauchst Spenden. Einfach beides. Ist halt wirklich, aber das ist Kapitalismus pur. Im Osten, da sieht man wieder der Vorteil von Plangesellschaften sind halt, du planst es anders. Du sagst, du brauchst so einen Platz und den nimmst du dir einfach. Und dann gibt es halt einen Fußballplatz und dann gibt es dann das. Ja, aber aus Kapitalismus-Sicht, klar, wenn du ein Neubaugebiet erschließt, generiert dir halt so einen Bolzplatz. Als Verkäufer hast du kein Interesse daran, da ein Futsalfeld hinzubauen. Null.
Ich hatte letztens, ich will nicht sagen aus welchen Gründen, aber ich musste letztens eine Adresse in Kolumbien suchen bei Google Maps, weil ich da was hinschicken musste.
Krass, okay, interessant.
Nein, nicht das, was du denkst. Ja. Aber ich habe diese Adresse eingegeben und zufälligerweise, das war eine ganz normale Privatwohnadresse, und auf dem Dach des Hauses war ein Futsalfeld.
Geil.
So da war auf dem Dach des Hauses, auf dem Hochhaus, und das war auch groß, das hast du gesehen, anhand des 6-Meter-Raums, die Abstände. Das war ein richtig normales Futsalfeld mitten auf dem Dach. So, das wünschte ich mir mal in Deutschland. Ich glaube, also da, alle mal da draußen melden, die sowas kennen in Deutschland. Auf dem Hochhausdach, ich glaube, das wird denen von niemandem genehmigt. So.
Ja.
Aber was ich meine, und ich habe auch daran gedacht, nachdem ich diesen Beitrag gesehen habe mit dem Mathieu und seine Aussage schafft öffentliche Futsalfelder, habe ich daran gedacht, an unseren Podcast mit Joel Ahrens. Denn der sagt ja, wir brauchen Materialien, also Bälle.
Ja.
So. Zugleich hätten wir da mal fragen sollen, ob die auch solche Gummiplätze für draußen haben und ob die öffentlich zugänglich sind. Oder meint ihr damit, wir machen das jetzt nur in der Halle? Weil das ist der nächste Punkt. Ich habe dann an Frankreich gedacht und habe so ein bisschen recherchiert, Daniel. Na, also auch tatsächlich habe ich einfach mit meinem Handy eben kurz ein bisschen recherchiert. Und ich habe eine Quelle, anhand dessen ich auf jeden Fall zumindest die Ahnung habe, dass man in Frankreich beim Thema Schulsport Futsal Nummer 1, ne, das, darum ging es ja, dass der Verband da halt so viel Geld investiert hat, also 10-mal so viel wie der DFB investiert in den Futsal, hat man dort in den Schulfutsal investiert, dass man das auch tatsächlich dazu genutzt hat, die Plätze, die dort entweder vorhanden waren, zu restaurieren, zu sanieren, damit sie halt frisch sind, oder teilweise sogar neue Plätze aufzubauen. Also ganz also spezifisch Futsalfelder, Outdoorfelder auf den Schulhöfen. Und das wäre auch wieder so ein Punkt, ne? Weil wo willst du es denn sonst machen? Weil da hast du dann auch jemand, der das warten kann, also da ist ein Hausmeister vielleicht und sonst was, ne?
Ja, da fehlt uns irgendwie die Kultur, warum auch immer, vielleicht gibt es auch baurechtliche Sachen in Deutschland, ich weiß es nicht. Es gibt auch gerade so Fächer von Kaufhäusern, diese ganz großen, diese klassischen Kaufhofhäuser.
Ja,
die sind riesig. Krass. In meiner Stadt gab es damals, in Suhl hat man ein großes Shopping-Gebäude, hätte man es ja heute genannt, Shoppingzentrum damals gebaut, und da war ein Kindergarten obendrauf. So, also das war auch schon, hey, wir benutzen dieses Dach. Also, und hier denkt man immer nur an Solarzellen. Das ist eins, was du, so. Aber selbst das kannst du da hinbauen, bitte bau einfach da oben ein Futsalfeld hin. Dann brauchst du dir für den Food Corner unten hast du immer dein Klientel. Das ist nämlich oben die Zocken, kommen runter und essen dann im Food Corner.
Mhm. Ja, ich kann dir eins sagen, als Pädagoge und Erziehungswissenschaftler kann ich dir auch eins sagen. Man erkennt an solchen Faktoren, wie zum Beispiel das Thema Sportplätze, Spielplätze, Felder. Und wenn du da dich jetzt mal bewusst mit beschäftigst, und wir machen das jetzt ja gerade einfach wegen den Futsalfeldern, uns da mal ein bisschen Recherche geben und so, dann merkst du einfach, wie kinderunfreundlich unsere Gesellschaft ist teilweise, weil du gerade schon betont hast, da hast du so 10x10 Meter Spielplätze noch in so Neubaugebieten. Früher waren die Spielplätze, das war ein Fußballfeld. Also da hast du richtig Auslauf gehabt. Heute ist das nur noch eingezäunt. Und dann ein bisschen Sand und ein, zwei Gerüste.
Die sind ganz schlimm. Diese kleinen 10x10 Meter, ganz, ganz schlimm. Aber okay,
das ist ja nicht unser Thema. Aber ich weiß, was du meinst. Aber dass wir da, dass wir über die, also um das mal zu betonen, was da im Bericht steht, öffentliche Futsalfelder fördern, würde also eben auch die Freizeit und die Bewegungskultur und damit die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern. Ich denke, das sollte man hier auch nochmal aus fachlicher Sicht als Argumentation beisteuern, den Beitrag, weil es am Ende des Tages irgendwie so bewusst macht, dass
und
sowas
eigentlich ist. Wenn man billige, überdachte Sachen, weil in Deutschland haben wir auch das Wetterproblem, kann ich verstehen. Und zwar, du kennst doch noch den Jörg aus dem Hunsrück, Jörg Jacobs. Mhm. Der hat ja eine Bude, die verkaufen ja, ein Unternehmen, die bauen billige Outdoor, also Hybrid-Futsal-Felder mit einfachen Dachkonstruktionen, so wie ich kenne das aus Brasilien. Das ist im Prinzip so ein Billigdach, wie so ein Carport drüber. Mhm. Hat natürlich noch andere Elemente mit digital und so ganz nett gemacht. Also wir brauchen da auf jeden Fall was, weil sonst bleibt das hier.
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Dann bleibt man nämlich da.
Es gibt also in Bielefeld gibt's so eine Freilufthalle, nennt man das, an der Russheide. Die ist jetzt neu eröffnet worden. Da ist dann auch so ein Fußballfeld, so ein Gummiplatz. Wie wir auch in einer Folge über Brasilien sprachen, dass das einfach unter so einer Autobahnbrücke oder sonst was oder so ein Wellblechdach einfach auf vier Stelzen gestellt wird und darunter ist dann ein Spielfeld. Und sowas gibt es in Bielefeld jetzt gerade neu. Eine Freilufthalle. Und da ist dann eben dann so eine Art, für Outdoor-Sportarten, da ist dann auch noch. Ja, also da ist dann aber gut mit Bande und so weiter. Ja, aber unabhängig davon, sowas wäre ja auch dann ganz geil. Oder man nutzt einfach mal, tatsächlich, es gibt ja häufig auch irgendwie irgendwo überdachte Flächen, sei es unter Autobahnbrücken oder sonst was. Also es gibt ja solche Geschichten auch in Deutschland, vor allem in Großstädten, ne? Wenn ich so ans Ruhrgebiet denke, in Berlin, da gibt es immer noch irgendwie so Parkplätze unter den Dingern, die nie gebraucht werden oder irgendwie
abgesperrt sind.
Da könnte man auch einfach Spielfelder hinbauen so und dann da ordentlichen Fuß- und Radweg in die Richtung bringen, damit Kinder da auch und Jugendliche und mit Eltern vielleicht da sogar ankommen können. Ja,
damit,
auf jeden Fall.
Wir haben Potenzial. Wir wieder weiterkommen als 16. Finale. Das ist das, der Punkt.
Ja. Und im Futsal dann vielleicht auch mal uns qualifizieren für ein Turnier.
Cool. War ein gutes Thema, schöner Artikel. Muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Sehr letzte cool. Sache, glaube ich, die ich intern hier für Deutschland habe, TSV Walmdorf zeigt gerade so ein bisschen den Kader für die nächste Saison mit verschiedenen Posts. Besonders gefreut hat mich wieder, dass Ribeiro bleibt, einer der sympathischen und besten Spieler weiterhin in der Futsal Bundesliga. Ich finde auch mal lustig, wenn er da sein Tor-Dino macht. Oder ist das ein Dino? Was macht er da eigentlich?
Ich glaube, das ist so ein Dino, ne? Nicht. Ich hoffe. Also wir betonen das immer wieder. Du und ich, wir sind ja auch Ribeiro-Fans. So ist es eben, weil er einfach auch auf dem Platz richtig guten Eindruck macht, sei es von seiner Körpersprache, von seiner Art, Gestik, Mimik und überhaupt von der Leistung eigentlich. Ich weiß nicht mehr, ob er bei uns in dem Team der Saison gelandet ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass er irgendwo drin gelandet ist. Hätte es auf jeden Fall verdient.
Der ganz großen
Spieler der Bundesliga, muss man sagen.
Ansonsten bleiben hier alle. Ich guck mal, Zofko bleibt, Djindic bleibt, Vicari, Recepi, Ribeiro bleibt, Porevic bleibt, Asowski geht, Dorfmied bleibt, Taha Özcan bleibt. Wer ist noch gegangen? Pönicke bleibt, Luis Bachmann bleibt, Derwischai geht ja und Behab bleibt auch anscheinend. Kovic kommt, genau, das hatten wir ja schon. Lukas Feiste geht und wir hatten noch Ricardo Asowski, Ferrari.
Asowski bleibt, oder?
Nee.
Es gibt noch zwei. Oder?
Verlängert, Entschuldigung. Verlängert. Asowski, verlängert. Der 34-Jährige verlängert beim TSV Walliamdorf. Nordmazedonische Nationalspieler.
Ja, ich bin mal gespannt auf nächste Saison, auf Recepi, wie er sich entwickelt. Also ob der jetzt auch den Sprung wirklich auch zu einem Einsatz in der Nationalmannschaft schafft im Laufe der Saison. Ich traue dem das zu, wenn er bei Walliamdorf mit diesen Spielern zusammenspielt, dass er auch auf der Position. Er hat natürlich mit Wehab jemanden, der die Position auch gut besetzt. Deswegen, der eigentlich auch bei Walliamdorf dann eher gesetzt ist. Ich bin gespannt. Also der Kader sieht ja immer noch top aus. Ja. Gleichzeitig, wenn jetzt noch wenn die Gerüchte stimmen, Xydias dazukommt, dann mit den Kovic, da haben sie noch mal ein bisschen mehr Breite in der Qualität gewonnen. Und ich bin auch gespannt, wie sich dann die jungen Spieler, also so ein Ricardo Ferrari oder der Alessio Vicari, also die aus dem Stützpunkt kommen, wie die sich entwickeln, auch Julian Paurevic. Guttar Özcan ist schon ein Jahr älter. Und ob, bei Walliamdorf bin ich in vielerlei Hinsicht gespannt. Auch ob Lukas Dorfschmied sich jetzt dann auch mal in diese Star-Riege hineinspielen kann. Also, dass er wirklich auch zu so ein Spieler wird, der entscheidend ist in vielerlei Hinsicht. Dass er schon noch so eine Ebene, also ob er vielleicht Derbyshire als Linksfuß jetzt auch beerben kann. Das wäre für mich noch eine Frage, weil eigentlich, dafür ist der Kader ja schon durchaus gestaltet,
schöner Kader,
damit er da jetzt eine Rolle spielt. Ja, es ist ein super Kader.
Viele junge Leute, ist ja echt so.
Genau.
So, okay, dann können wir noch letzter Blick auf unser Instagram-Dashboard www.mrfutsal.de. Unter Futsal-Dashboard findet ihr alle jeden zweiten Tag die aktuellen Instagram-Follower aller deutschen Futsal Seiten, Futsal-Clubs, der DFB-Kanal ist dabei, auch die Hochschulteams. Ich habe eine Schiedsrichtergruppe ist auch mit dabei. Und,
aber bevor du auf das Dashboard eingehst, so allgemein auch mal zum Thema Medien und so weiter, weil wir reden ja da gleich über die Zahlen in den aktuellen Futsal-Medien, Social-Media-Bereich. Was mir echt aktuell auffällt und was mir echt so langsam aufstößt, also ich bin jetzt ja nicht regelmäßig bei Instagram aktiv, muss ich auch sagen. Ne? Ich gucke da wohl ab und zu mal rein, eben auch um ein paar Futsal-News zu kriegen. Aber was mir echt auffällt, ist jetzt eben diese KI-Bilder. Also du kriegst von irgendeinem Fußballverein und von dem Futsalverein, du kriegst denselben Bums, auch Walliamdorf jetzt. Also in der Vorstellung da ist mir auch aufgefallen, dass die da, sogar Hohenstein macht mittlerweile KI-Dinger. Das sieht man auch da. Also auch wenn es hier und da anders
ist. Es kommt und so bleiben, Sebastian. Wir kriegen das auch nicht mehr los. Das wird einfach so bleiben.
Aber es ist so durchschnittlich, das ist so. Boah.
Du merkst schon Unterschied.
Ich weiß.
Wenn ich arbeite mit Claude und den Pro-Lizenzen und dann Claude Fable und so, du merkst die Programme und dann kannst du mehr eingeben, bitte im Stil von. Und dann wird das anders. Dann ist der Stil auch anders. Unseren Flyer zum Beispiel über die Livestream, das ist schon ein bisschen anderer Stil. Das sieht alles wie ChatGPT aus. Das sieht alles vom selben Modell aus und Prompting halt sehr, sehr gleich. Ja. Mach mir bitte einen Spieltagsflyer zu und dann kommt dann immer dasselbe raus. Wenn du sagen würdest, bitte im Stile von und dann gibst du konkrete Formvorlagen an, dann macht er dir das auch anders.
Ja, aber das ist der Punkt. Also die Prompts sind entscheidend und ob du hier Pro hast oder ob du jetzt nur so ein das Durchschnittsding hast. Und wenn du halt da kein Geld investierst, großartig, also mehr als die durchschnittlichen 20 Euro, die du da für ChatGPT ausgibst, wenn du nicht jetzt so also im Pro-Bereich bist, dann kriegst du, dann, und das werden ja die meisten, die werden ja einfach nur das, die kostenlosen oder niedrigkostigen ja, Programme wählen oder KIs wählen, und dann sieht das alles so gleich aus.
Ja.
Also es ist so, du siehst sofort auf den ersten Blick, da ist kein Finger mehr gerührt, außer für den Prompt.
Ich weiß aber, was in deinem Kopf immer passiert, ist das hier.
Was? Was? Nein!
Ja, nee. Es ist so langweilig. Also ich gucke mir das ja gar nicht mehr an. Du weißt, also es ist ja einfach, es sieht einfach auch nicht aus dann irgendwann. Ne? Also, weil alle das Gleiche haben, alle das Gleiche, alle die gleiche Proportion, alle die gleichen Ideen.
Ich glaube, das Thema hatten wir aber auch schon zweimal, Sebastian.
Ich weiß, und es wird schlimmer, Daniel. Also dann lobe ich ja unseren Account, weil da ist ja auf jeden Fall die Grundlage ist halt per Hand gemacht. Und hier und da mal ein Beitrag vielleicht mit KI. Also du machst ja viel auch mit KI. Aber das sieht dann ja doch schon anders aus, weil wir halt einen anderen Grundlagenstyle haben und wir aufgrund des Corporate Designs, welches wir haben, versuchen wir auch diesen Stil zu erhalten. Also wir haben unseren eigenen Stil, was ich sehr schön finde. Und die Clubs, und von denen ich das sehe, die haben jetzt alle den gleichen Stil, nur in anderen Farben. Und das steht stimmt, voll lame. So, da ist keine Eigenart mehr dran. So, aber okay, ist mir nur aufgefallen. Macht das Ganze so ein bisschen weniger, also meine Aufmerksamkeit gewinnt das dadurch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele dann auch die Aufmerksamkeit nicht mehr so wirklich gewinnt und dass sich dann dadurch irgendwelche neuen Ideen wieder hervortun. Vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu den händischen, aber wie du schon sagst, da muss man dann Geld für ausgeben, damit es besser wird, wenn man das mit KI macht.
Ja.
Oder prompten lernen, um es nicht so aussehen zu
lassen. Es geht besser, also auf jeden Fall. Aber So, letzter Punkt.
Okay.
Das muss auch gleich los hier.
Letzter Punkt.
Weil ich habe gleich Finale. So, unser Instagram-Dashboard www.mrfutter.de, Statistik, Futter-Dashboard, so rum. Ja, Mr. Futter, wir holen auf. Wir haben bald den GSV Düsseldorf. Wir haben jetzt 9.300, aktuell stand jetzt gerade 9.400 und der GSV 9.800. Wenn wir das schaffen, sind wir die zweitgrößte Futsal-Instagram-Seite in Deutschland. Nur noch der DFB-Futsal-Kanal ist natürlich mit seinen 26.000 sehr weit.
Ich muss nochmal dazwischen kriechen. GSV Fußball ist das. Und das ist kein
Futsal. Egal.
Die dürften eigentlich gar nicht in diesem Ranking sein. Da müssten wir nämlich jetzt auch in Fußball.
Ja, ich weiß doch.
Ja, so. Ja. Es ist halt so.
Aber so ist immer sauber, Sebastian. Das war ja das Problem.
So sind GSV, wir inklusiv.
Ja, GSV kam ja immer, aber ihr habt ja uns ja nicht. So, das war ja immer.
Ja, aber die haben auf diese, die hat es halt so die auf Inklusionsdrama gemacht. So, sollen sie, dann bin ich ganz hart. Also da sollen sie doch einfach eine eigene Futsal-Seite
machen. Ja, okay, bin ich auch bei dir. Können sie auch machen.
Aber gut, die haben wir ja hoffentlich bald.
Genau. Wer wächst aktuell ganz gut? Die Panthers wachsen auch ganz gut.
Ja,
die machen einen guten Job. Weil das Sommerloch sieht man schon. Also die roten Balken, wir haben ja einmal Top-Gewinner in den letzten 14 Tagen, oder wir können auch mal hier die letzten 30 Tage machen. Und dann rechts immer das geringste Wachstum, auch Negativwachstum. Und DFB-Futsal-Kanal hat viel gemacht in den letzten 30 Tagen. Panthers Köln, Isenburg, KSC ist ja bekannt. Blumenstadt ist wieder mit dabei. Uni Münster, guck mal, hat auch ein paar, aber 37 Fans dazu gewonnen. Wallendorf hat ein bisschen nachgelassen, vielleicht kommt das jetzt durch die Reports. Und verloren hat, GSV Düsseldorf, Regensburg, HSV Futsal, also auch die im Wandel sind, interessant.
Ja.
Atletico Erdlagen, aber dann wird schon weniger. Aber man merkt das Sommerloch, es geht allen Vereinen, sieht man in den Charts, wenn ihr es anguckt, hier aber auch bei Wallendorf, ist ganz klar, Ende Saison, gerade Linie, kannst du eigentlich fast bei allen Teams, wenn du hier durchgehst, auch gerade die Bundesliga spielen, Regensburg, sogar abfallend seit Saisonende. Panthers Köln sind da so in diesem leichten Wachstum oder gar nicht schlecht, haben so ein Stufenmodell. Also schaut gerne mal rein. Ist total spannend. Auch Hot. Guck mal, Hot. Letztes Spiel, Mai, bupp, seitdem einfach gerade Linie. Ist halt das Sommerloch.
Mm, ja. Ja, und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen exponentiell weitergedacht bei uns. Und exploriert und habe festgestellt, wenn wir jetzt, also wir wachsen ja jeden Monat so ungefähr um 2000, glaube ich. Ne?
Das ist so. Ja, genau.
Das heißt, wir haben jetzt aktuell ungefähr 16.000 bis 17.000 weniger noch als der DFB. Wir werden bald die 10.000 knacken und wir brauchen dann noch gut 8 Monate, das heißt bis zum März nächsten Jahres. Und dann veranstalten wir die Länderspiele.
Okay, es ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, die größte Futsalseite Deutschlands zu sein. Aber ey, man muss ja Visionen haben, an die man arbeiten kann.
Daniel, seitdem wir wieder am Start sind hier und entsprechend da ein bisschen, also wirklich Mr. Futsal-Methode, sagen wir ja, da wirklich aktiv sind in der Community. Und da haben wir innerhalb jetzt von einem halben Jahr fast 8.000, 9.000 dazu, also 10.000 dazu. Und das ist ja schon spannend, dass das so wächst. Ne? Und
das exponentielle Wachstum.
Ja, da ist es. Exponentielle Wachstum. So. Fast. Aber wer weiß, ob es exponentiell wird, Daniel. So, dann haben wir den DFB schon im November. Ja, okay. Aber dahin, also der DFB ist immer noch unangefochten ganz vorne. Ja. Und da soll er auch gerne bleiben. Wäre ja schon irgendwie auch komisch, wenn nicht der nationale Verband und damit verbunden auch das ganze Programm, was dazugehört im Futsal, nicht da auch Leader wäre. Ja, aber ich bin gespannt, wie sich es noch entwickelt. Und ich finde einfach jetzt mal, so wenn wir so ein bisschen resümieren jetzt mal, was wir jetzt aus dieser Saison mitziehen, aus diesen Daten, ne, ist ja total spannend einfach zu sehen, welche Effekte bestimmte
Events oder Ereignisse.
Ereignisse haben. Das sieht man also tatsächlich direkt.
Gerade beim DFB. Da siehst du genau das Stufenmodell, weil eigentlich immer nur zwischen den Länderspielen oder Events, Porsche Arena, jetzt war dieses Turnier, das U19-Turnier, da gab es einen Push gerade.
Ja, da muss ich nochmal was sagen, weil ich glaube, es wird schwer, den DFB einzuholen, denn vielleicht wird BR Futsal sich da irgendwann mal einschalten beim DFB Futsal, ne? Der Bra Futsal, von dem wir heute gesprochen haben, der das so pusht. Weil es geht das Gerücht rum, Daniel, aktuell, dass der DFB wohl im Dezember ein Testspiel oder zwei gegen Brasilien vorhat. Das ist da ein aktuelles Gerücht. Deutschland gegen Brasilien im Futsal.
Okay, da müssen wir Gegenaktion machen. Wir brauchen diesen BR Futsal. Ich muss den anschreiben. Wir wollen diese Seite überholen. Er muss uns helfen. Wir machen mit ihm Interview. Keine Ahnung. Okay, ist ein guter Punkt. Wir haben noch ein paar Monate Vorbereitungszeit.
Ja, vielleicht können wir ihn dafür gewinnen und sagen, hey, wir machen doch hier ein Testspiel, so, bevor er mit dem DFB kooperiert. Nein, aber das ist ja noch, können wir gerade mal so als Gerücht wieder streuen. Und man weiß ja, unsere Gerüchte haben hier und da mal eine gute Quelle bisher. Also DFB eventuell gegen Winter Heimspiel gegen Brasilien. Das ist doch auch ein Träumchen. Also da das ist auch schön. Gegen den Rekordweltmeister. Das ist wirklich, das besser geht's nicht gegen den aktuellen Weltmeister. Ja, mega.
Auf jeden Fall. Dann machen wir das hier.
Wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
Das machen wir. Herz und Leidenschaft gegen Brasilien. Das ist doch geil.
So. Genau. Sehr schön, Daniel. Da haben wir zum Schluss nochmal ein Gerücht gestreut.
Ja, zack. Und bleiben wir unter einer Stunde. Yes, komm. Yes. Jetzt, tschüss.
Daniel, ich wünsche dir eine schöne Woche und allen, die da draußen sind, auch gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Machen wir. Ciao.